Allzu lange sollten wir vielleicht nicht mehr darauf warten, dass irgendein Wunderwuzi die Wirtschaft wieder ins Lot bringt. Vielleicht für den Anfang auch nur mal die europäische Wirtschaft. Jeden Tag hören wir Geschichten darüber, die genauso erfunden sind wie das Märchen, das wir Ihnen jetzt gerne darbringen wollen. Nur haben die Geschichten aus den Medien üblicherweise ein weniger erquickliches Ende. Für diese Zeit, in der das Wünschen vielleicht ja doch wieder hilft, hat Erhard Glötzl einen märchenhaften Essay geschrieben, den er »Die Geschichte von Henry Ford und seinen Kindern« nennt. Er handelt vom Unternehmer Henry Ford, dem vielleicht ersten Kapitalisten, der seine Arbeiter auch als Konsumenten gesehen und ihren Tageslohn 1914 dementsprechend auch gleich verdoppelt hat. Dass er auch ein glühender Antisemit war und die weniger mitarbeiterfreundliche Fließbandarbeit eingeführt hat, tut in diesem Fall nichts zur Sache. Erhard Glötzl ist Mathematiker, Chemiker und Ökonom und war Vorstandsdirektor der Linz AG. Vorgetragen wird seine Geschichte von Henry Ford und seinen Kindern von Wolfram Berger, Michu Fries und Alexander Rossi.
Henry Ford war ein kluger Mann. Darum baute er mit Hilfe seiner Arbeiter seine Autos sehr effizient.
Und weil er sehr klug war, verstand er, im Gegensatz zu vielen anderen, vor allem auch den Unterschied zwischen Mikroökonomie und Makroökonomie. Daher wusste er vor allem zwei Sachen.
Erstens, ich muss meine Arbeiter gut zahlen, denn sonst haben die Arbeiter kein Geld, um meine Autos zu kaufen. Zweitens, ich muss dem Staat ordentlich Steuern zahlen, denn sonst hat der Staat kein Geld, um Straßen für meine Autos zu bauen.
Henry Ford und seine Arbeiter waren ein Team und bauten daher immer bessere und immer mehr Autos. So lebten sie glücklich und zufrieden, bis Henry Ford starb und die Kinder des Henry Ford seine Firmen übernahmen.
Die Kinder des Henry Ford waren aber nicht so klug wie ihr Vater, dafür aber umso gieriger. Vor allem aber verstanden sie nicht den Unterschied zwischen Mikroökonomie und Makroökonomie. Sie dachten,
warum sollen wir eigentlich unsere Arbeiter gut zahlen? Warum sollen wir eigentlich dem Staat so viel Steuern zahlen? Das hat unser Vater doch nur getan, damit die Arbeiter seine Autos kaufen können und der Staat Straßen für die Autos bauen kann. Es ist doch viel besser für uns, wenn wir dem Staat das Geld zum Bauen der Straßen und den Arbeitern das Geld zum Kaufen der Autos nicht als Steuer und Lohn geben, sondern nur als Kredit leihen. Dann kann doch der Staat die Straßen mit dem geliehenen Geld bauen und die Arbeiter können unsere Autos mit dem geliehenen Geld kaufen. Und wir sparen uns viel Geld und bekommen zusätzlich noch Zinsen dafür.
Gesagt, getan. Sie bauten Autos, aber sie zahlten ihre Arbeiter so schlecht, dass die Löhne nicht reichten, um damit auch Autos kaufen zu können.
Die Arbeiter aber murrten nicht, weil sie ja mit dem geliehenen Geld trotzdem weiter Autos kaufen konnten und sich ihr Lebensstandard daher eigentlich gar nicht verschlechterte.
Und sie zahlten dem Staat keine Steuern für den Bau der Straßen. Der Staat murrte freilich auch nicht, weil er ja mit dem geliehenen Geld trotzdem weiter Straßen bauen konnte.
Und wegen des ersten Hauptsatzes der Volkswirtschaftslehre:
In einer abgeschlossenen Volkswirtschaft ist die Summe aller Schulden stets gleich hoch wie die Summe aller Guthaben.
Wegen dieses ersten Hauptsatzes der Volkswirtschaftslehre waren die Schulden von Staat und Arbeitern gleich hoch wie die Guthaben der Kinder des Henry Ford.
So lebten die Kinder des Henry Ford, die Arbeiter und der Staat, glücklich und zufrieden. Bis die Kinder eines Tages die Schulden ihrer Arbeiter eintreiben wollten, weil sie sich jeweils Schlösser statt ihrer schönen Häuser bauen wollten.
Als sie aber an die Arbeiter herantraten und ihr Geld zurückforderten, sagten diese:
Wir haben kein Geld dafür, weil ihr uns zu wenig Lohn zahlt und deshalb können wir die Schulden nicht zurückzahlen.
Da sagten die Kinder des Henry Ford:
Wir sind die Leistungsträger. Ohne uns gäbe es keine Fabriken und ihr hättet keine Arbeit und keine Autos. Ihr habt über eure Verhältnisse gelebt und darum seid ihr selbst schuld an euren Schulden.
Die Antwort der Arbeiter aber:
Wir waren es doch, die die Autos gebaut haben und ohne uns hättet ihr niemanden gehabt, der eure Autos gekauft hätte.
Diese Antwort wollten die Kinder des Henry Ford nicht hören. Sie sagten vielmehr:
Wir haben ein Recht auf unser Geld. Und wenn ihr kein Geld habt, um die Schulden zu bezahlen, dann machen wir eben eine Sparpolitik.
Wir zahlen euch noch niedrigere Löhne und wenn das nicht reicht, nehmen wir euch eure Häuser weg. Und wenn das nicht reicht, müsst ihr uns euren Körper geben und als Sklaven dienen.
Gesagt, getan, denn sie hatten ja die Macht dazu. Weil die Arbeiter aber nun wegen der Sparpolitik noch weniger Geld hatten, konnten sie dann gar keine Autos mehr kaufen.
Infolgedessen konnten die Kinder des Henry Ford dann aber auch keine Autos mehr verkaufen. Und deshalb bauten sie daraufhin auch gar keine Autos mehr. Das alles nannte man Deflationsspirale.
Wenn alle sparen, sinkt die aggregierte Nachfrage, sodass die Wirtschaft in einer Deflationsspirale schrumpft.
Die Guthaben der Kinder des Henry Ford und die Schulden von Arbeitern und Staat wuchsen aber durch die Zinseszinsen trotzdem weiter.
Weil sie aber nun durch den Bau von Autos ihr Geld nicht weiter vermehren konnten, gingen sie ins Casino und versuchten ihr Geld, also ihre Guthaben, durch Wetten zu vermehren. Dies führte aber nur dazu, dass einige noch mehr Guthaben anhäuften und andere sich tief verschuldeten.
Aber letztlich waren alle ihre Guthaben uneinbringlich, weil weder die Arbeiter noch die Verlierer der Wetten genug Geld hatten, um ihre Schulden zu begleichen. Da erkannten die Kinder des Henry Ford mit einem Mal, dass sie alle pleite waren.
All das stürzte das Land in eine tiefe Krise. Große Verzweiflung machte sich breit und das Volk begann zu murren. Das Volk murrte so lange, bis Maharaja, der älteste Sohn, seinen Priestern befahl, das Volk durch Gehirnwäsche und mit psychischer Gewalt zu besiegen.
Daher erfanden die Priester eine neue Religion und sagten dem Volk:
Ihr seid in die Kaste der Unberührbaren geboren worden, weil ihr in eurem vorhergehenden Leben gegen den großen Gott gesündigt habt. Deshalb müsst ihr in diesem Leben ohne Lohn arbeiten. Dann erst wird es euch in eurem nächsten Leben besser gehen.
Das Volk hatte Angst vor dem großen Gott, obwohl es eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte. Es fügte sich seinem traurigen Schicksal und baute fortan für die Maharajas immerfort die gleichen Schlösser.
Nichts änderte sich über die Jahrtausende. Die Schlösser wurden nicht besser und die Unberührbaren lebten in unsäglichem Leid.
Anderswo murrte das Volk so lange, bis Cäsar, der zweite Sohn, seinen Truppen befahl, dem Volk nicht das Hirn zu waschen, sondern es mit Waffengewalt zu besiegen.
Statt dass Cäsar seine Arbeiter gut zahlte, bezahlte er seine wenigen Söldner und kaufte die besten Waffen. Das Volk dagegen musste allein mit bloßen Händen kämpfen, dafür aber hatte es sehr viel mehr Kämpfer.
Weil die Kräfteverhältnisse somit ausgewogen waren, erstickten letztlich alle im eigenen Blut.
Wieder anderswo, da murrte das Volk so lange, bis die Arbeiter Tertius, den dritten Sohn, verjagten.
Sie versuchten alsdann, die Fabrik dieses dritten Sohnes auf alle Arbeiter aufzuteilen, sodass jeder einzelne Arbeiter für sich alleine Autos bauen konnte.
Sie nannten das Zunftwesen. Ohne die Arbeitsteilung in der Fabrik aber war das sehr mühsam und sie konnten nur wenige Autos bauen.
Später erkannten sie diesen Fehler, verjagten wieder einen Sohn und behielten die großen Fabriken für sich selbst. Weil sie den Sohn aber verjagt hatten, hatten sie niemanden mehr für die Leitung ihrer großen Fabriken und planten daher den Bau der Autos und aller anderen Dinge selbst.
Sie nannten das Planwirtschaft. Weil es dann aber keinen Wettbewerb mehr zwischen den Fabriken gab und niemand mehr einen Anreiz hatte, etwas besser zu machen und die Planung aller Abläufe sie überforderte, bauten sie nur wenige und schlechte Autos und über die Jahre verbesserte sich nichts.
Wiederum anderswo, da murrte das Volk so lange, bis Sophia, die jüngste Tochter, sah, was ihre Brüder angerichtet hatten. Da erinnerte sie sich an ihren Vater und sprach mit den Arbeitern.
Die Arbeiter sagten, mach es doch wie dein Vater und zahle uns gute Löhne, damit wir deine Autos kaufen können.
Sie aber sagte, was nützt es mir, wenn ich euch gut zahle? Ihr werdet dann wohl nicht meine Autos mit diesem Geld kaufen, sondern die Fernseher, die mein Bruder produziert.
Und der Bruder sagte das Gleiche zu seinen Arbeitern. Was nützt es mir, wenn ich euch gut zahle? Ihr werdet dann wohl nicht meine Fernseher mit diesem Geld kaufen, sondern die Autos, die meine Schwester produziert.
Da waren alle ratlos, ob dieses Dilemmas.
Sophia wurde von ihrem Vater aber nicht ohne Grund Sophia genannt, denn Sophia ist der Name der Göttin der Weisheit. Und so war Sophia so klug zu wissen, dass sie nicht alles selber wissen könne. Sie berief daher den Rat der Weisen ein, ihr eine Lösung für dieses Dilemma vorzuschlagen.
Nach langen Beratungen sprach der Weisenrat zu Sophia:
Ihr seid alle in einem Gefangenen-Dilemma. Wenn in einem Gefangenendilemma jeder nur an sich selbst denkt und nur das tut, was für ihn selber das Beste ist, dann kommt für jeden Einzelnen insgesamt die schlechteste Lösung heraus. Denk nur daran, was deine Brüder in der Vergangenheit angerichtet haben.
Sophia fragte, aber wie komme ich aus diesem Gefangenendilemma heraus? Wie kann ich es erreichen, dass nicht nur ich, sondern auch meine Brüder ihre Arbeiter gut zahlen?
Da sprach der Weisenrat: Um aus einem Gefangenen-Dilemma herauszukommen, müssen zuallererst alle begreifen, dass sie sich in einem Gefangenen-Dilemma befinden. Und dann müssen Kooperationsverträge geschlossen werden.
Und für diese Verträge gibt es in eurem Fall zwei Möglichkeiten. Entweder ihr betreibt eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik, das heißt, ihr zahlt so viel Lohn, dass die Arbeiter die Autos und die Fernseher auch ohne Kredit kaufen können.
Oder ihr beschließt progressive Vermögenssteuern. Wenn deine Brüder eine solche Vereinbarung nicht treffen wollen, dann muss eben der Staat ein Gesetz beschließen, dass er das Geld, das eigentlich die Arbeiter bekommen sollten, von dir und deinen Brüdern als Steuer einhebt und dieses Geld dann an die Arbeiter in der Form von direkten Zuschüssen oder Lohnsteuersenkungen weitergibt.
Dann haben die Arbeiter wieder genug Geld, deine Autos und die Fernseher deiner Brüder ohne Kredit zu kaufen. Progressiv müssen die Vermögenssteuern deshalb sein, damit der Wohlstand in eurem Land wieder gerechter verteilt wird.
Darüber hinaus müsst ihr alle begreifen, dass Wohlstand nur durch den Bau von Autos, also in der Realwirtschaft, geschaffen werden kann und nicht durch Wetten um Geld in der Finanzwirtschaft. Verbietet daher das Wetten um Geld, denn es treibt nur eine Kluft zwischen die Gewinner und Verlierer der Wetten.
So sprach der Weisenrat.
Sophia war froh und sagte, ja, das wollen wir so machen. Aber was geschieht mit meinen Guthaben und den Schulden der Arbeiter? Wie werden sie mir die Schulden zurückzahlen?
Die Weisen antworteten, die hohen Priester des Kapitals haben euch alle durch geschickte Wahl der Worte glauben gemacht, dass derjenige, der Guthaben hat, gut ist und derjenige, der Schulden hat, schuldig ist. Und dann brachten sie ein Gleichnis.
Vor 2600 Jahren gab es in Athen 10.000 hochverschuldete Bauern und Sklaven und nur mehr 200 freie Bürger. Um den drohenden Bürgerkrieg zu vermeiden, hat damals Solon der Weise einen Guthabenschnitt in friedlicher Form durchgesetzt, was gleichzeitig einen Schuldenerlass bedeutete. Darüber hinaus hat er alle Sklaven in die Freiheit entlassen und mit einer Landreform das Vermögen neu und gerechter verteilt. Gehet hin und tut seinesgleichen.
Und dann brachten sie noch ein Gleichnis.
Wenn dein Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit droht, ins Schleudern zu geraten, dann weißt du ganz genau, was du im Krisenfall auf keinen Fall machen darfst. Niemals darfst du alle vier Räder gleichzeitig blockieren. Das wäre dein sicherer Tod. Denn schockartige Maßnahmen führen in Krisensituationen zu noch schlimmeren Situationen.
Niemals darfst du auch nur mit dem linken Vorderrad allein bremsen. Auch das wäre dein sicherer Tod. Denn einseitige Maßnahmen führen in Krisensituationen immer zu noch schlimmeren Situationen.
Und wenn du deine Geschwindigkeit so weit reduziert hast, dass du wieder sicher unterwegs bist, dann passe deine Geschwindigkeit an die Geschwindigkeit der anderen Autos an.
Da waren Sophia und das Volk froh und dankbar für diesen weisen Rat.
Gesagt, getan. Alle Spielcasinos wurden geschlossen und die Spielschulden und Spielguthaben für null und nichtig erklärt. Alle Schulden der Arbeiter und des Staates und alle Guthaben von Sophia und ihren Brüdern wurden friedlich und in geordneter Weise durch einen auf viele Jahre verteilten, kontinuierlichen Guthabenschnitt, ist gleich Schuldenerlass, abgebaut.
Sophia und das Volk nutzten ihre Mehrheit in den nationalen Parlamenten, um progressive Vermögenssteuern für alle Formen von Vermögen und Einkommen aus Vermögen zu beschließen.
Sophia und das Volk nutzten ihre Mehrheit in den nationalen Parlamenten auch, um eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik zu beschließen.
Als dadurch die Wirtschaft wieder wie bei Sophias Vater, dem alten Henry Ford, erblühte und alle in Frieden und Wohlstand miteinander leben konnten, waren auch ihre Brüder, die sich am Anfang sehr dagegen gewehrt hatten, froh und dankbar.
Und die Moral aus der Geschichte?
Wer aus der Geschichte nicht lernt, muss sie wiederholen.
Die Geschichte von Henry Ford und seinen Kindern, ein märchenhaftes Fallbeispiel, wie Wirtschaft auch gesehen und gelebt werden könnte.